ARD.
HR Info Kultur.
Klassische Musik, das ist was für ältere Herrschaften. So geht ein weit verbreitetes Vorurteil. Und überhaupt, der Zugang dazu ist unheimlich kompliziert, sagen viele. Aber stimmt das überhaupt? In den sozialen Netzwerken tummeln sich inzwischen eine ganze Menge aufgeweckter junger Menschen, die selbst klassische Musik spielen, lieben und andere mit ihrer Leidenschaft anstecken wollen. Mit Erfolg, wie zum Teil sechsstellige Followerzahlen auf Instagram, TikTok und Co. zeigen. Wir schauen uns mal ein paar Beispiele an und fragen nach. Bei Jan Liebermann, einem Abiturienten aus Kelkheim im Taunus, der auf dem besten Weg ist, ein professioneller Organist zu werden und ganz nebenbei schon mehr als 46.000 Follower auf seinem Instagram-Kanal gesammelt hat. Wie das geht, allein mit Orgelspielen, und warum er sich trotzdem nicht als Klassik-Influencer sieht, sondern immer die wahre Kunst in den Vordergrund stellen will, das klären wir gleich im Gespräch. Mein Name ist Martin Kersten.
Ihr habt mich gefragt, ob ich ein Stück mal rückwärts spielen kann. Ich habe das ehrlich gesagt noch nie ausprobiert. Aber mein Ego sagt mir, ich krieg das hin. Okay, ich probiere mir jetzt den türkischen Marsch von Mozart rückwärts beizubringen. Dann am Ende reverse ich das Video, um zu sehen, ob es dann wirklich richtig war. Erstmal die rechte Hand. Wird zu, wenn ich es jetzt nicht falsch mache. Und die linke Hand ist ja die ganze Zeit nur so. Und daraus wird dann, ich glaube, ich krieg das hin. Jetzt bin ich aber gespannt. Na, Sugar, wie das nicht.
Mozarts à la Turca rückwärts gespielt auf dem Klavier. Das ist einer der typischen Challenges, denen sich Louis Philipson auf TikTok stellt. Und mittlerweile mehr als 780.000 Follower schauen ihm dabei regelmäßig zu. Der 21-Jährige aus Mülheim an der Ruhr ist damit wohl derzeit Deutschlands erfolgreichster Social-Media-Star der Klassik. Mit viel Charme und Witz präsentiert er in schnell geschnittenen Videoclips Kurioses und Sensationelles aus der Welt der klassischen Musik am Klavier. Klassik für alle ist sein Motto. Die Angebote sind niederschwellig, kurzweilig und reichen weit in den Pop- und Crossover-Bereich hinein. Puristen mögen darüber die Nase rümpfen, aber immerhin, er schafft es damit, die Generation Z auf breiter Front für klassische Musik zu interessieren. Jedenfalls in der Light-Version. Seine Konzerte in großen Hallen sind überall ausverkauft. Auf seinem gerade erschienenen Albumdebüt schaut Louis Philipson lässig wie der junge Michael Jackson vom Cover. Da klingt dann Mozarts türkischer Marsch übrigens so. Das jazzige Arrangement stammt übrigens von Fazil Say. Und ja, Louis Philipson ist bei aller Show außenrum wirklich ein talentierter Pianist. Das sei an der Stelle auch mal gesagt. Wie breit gefächert mittlerweile das Angebot an klassischer Musik im Internet, speziell auf Social Media ist, das hat sich mein Kollege Nick Sternitzke mal an einigen Beispielen angeschaut.
Am Hochglanzflügel irgendeines tropischen Ferienparadieses mit Meerblick sitzt Peter Buka. Oberkörperfrei. Er spielt den dritten Satz aus Beethovens Mondscheinsonate. Das Auge hört mit. Fast 4 Millionen Klicks sprechen für sich. Der Körper wird zu einer Verkaufsfläche, schreiben Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt in ihrem Buch über Influencer. Also, das macht Influencer aus. Sie beeinflussen andere und vermarkten Produkte oder Lifestyle-Konzepte mit ihrem eigenen Körper. Aber gilt das auch für Klassik-Künstlerinnen und Künstler, die sich auf Instagram tummeln?
Die Idee ist ja natürlich immer noch, gerade bei der Klassik, dass die hohe Kunst, die holde Kunst für sich selbst spricht und dass die Menschheit es dankbar empfangen möge. Ich sage es jetzt mal ein bisschen übertrieben. Gleichwohl spricht dem eben so eine Selbstvermarktung extrem entgegen.
Corinna Herr, Musikwissenschaftlerin. An der Uni Koblenz erforscht sie, was genau Cellisten, Sängerinnen oder andere Musiker auf YouTube und anderen Plattformen präsentieren. Selbstvermarktung. Reicht es nicht, nur das eigene Instrument zu beherrschen? Naja, dazu muss man sich bloß durch die Fotokacheln von Klarinettist Andreas Ottensamer oder seinem Kollegen und Freund, dem Dirigenten Lorenzo Viotti, wischen. Oder sich eben Peter Buka ansehen. Sie wissen schon, Mondscheinsonate, oberkörperfrei. Auch die Klassik braucht ihre Werbekörper. Auf Instagram hat Peter Buka ein Foto dieser Szene hochgeladen. A new video on YouTube, kommentiert er darunter. Das machen viele Künstler so, auch Pianistin und YouTube-Star Annik Göttler. Carsten Wernicke, der zusammen mit Corinna Herr an der Uni Koblenz die digitalen Aktivitäten von Klassikstars untersucht, hat Annik Göttler genauer beobachtet.
Die ist ja ganz interessant, weil sie tatsächlich erstmal aus dem Instagram-Universum kommt und dann, sobald sozusagen sie da genug Track Record hat, zieht sie dann quasi rüber zu YouTube und scheint dann auch einen Teil ihrer Fanbase mitzunehmen zu YouTube.
Track Record, also Erfolg in Form von Likes, Klickzahlen, die eigene Followerschaft mitnehmen, zu anderen Plattformen locken, wo längere Formate jenseits von ein paar Sekunden Raum haben. Klassik uncut sozusagen. Und authentisch, ganz wichtig. In diesem Instagram-Reel hier sitzt Annik Göttler zu Hause am Flügel, barfuß im T-Shirt.
Also ich persönlich würde ja Authentizität immer als Konstrukt auch begreifen. Die Form der Selbstdarstellung, die dann insofern in dem Moment authentisch ist, in dem die Rezipientinnen finden, es ist authentisch. Es gibt ja eigentlich nichts Authentischeres als eine Probe, wo die Leute versuchen zusammenzuarbeiten und dann kommt irgendwann ein Produkt raus nach viel Schweiß und Tränen. Was wir aber sehen, ist nicht die wirkliche Probe. Oder auch nicht die Aufnahme, sondern was wir sehen, ist eine ästhetische Illusion.
Wer hat schon zufällig zwei Kameras vor sich stehen, wenn er, noch dazu perfekt ausgeleuchtet, auf dem Cello übt? Die eigenständige Künstlerin kostet das Mühe, Zeit und auch Investitionen. Die Künstlerin mit Label-Exklusivvertrag dagegen hat ganz andere Möglichkeiten. Für Kamera und Ton macht das Label extra Budget locker.
Wir haben natürlich eine Digital Inequality in einem erheblichen Maße. Gerade selbstständige, eigenständige Künstlerinnen, die brauchen gewisses professionelles Equipment.
Ungleiche Bedingungen machen den Wettbewerb um Klicks und Likes unfair. Nicht jeder kann es sich finanziell leisten, samt Technik in irgendeine Metropole zu fliegen und sich mit seinem Instrument vor pittoreske und fototaugliche Naturkulissen rund um den Globus zu stellen. So wie der Cellist Hauser. Hauser ist nicht nur ein gutes Beispiel für ökonomische Reisepotenz, sondern auch für eingefrorene Geschlechterklischees, die auf den digitalen und jungen Plattformen ihre Fans finden. In einem Clip nimmt eine Frau auf Hausers Schoß Platz, während er einen imaginären Bogen über ihren nackten Rücken führt. Hey Baby, wanna be my cello, steht darunter und dazu klingt seine Cello-Version von George Michaels Careless Whisper.
Das ist schon fast Trash, würde ich sagen. Also jedenfalls ging es mir so, ich wusste nicht, ob ich zuerst weggucken oder zuerst weghören soll. Ja, nicht nur was auf der Bildebene sozusagen an sexistischem Zeug da passiert, sondern auch ästhetisch, was man eben auf der Audiospur hört.
Die einen vergewissern sich auf den Plattformen ihrer eigenen Männlichkeit, die anderen nutzen ihre Reichweite aber auch für Inhalte. Esther Abrami, die französische Geigerin mit über 300.000 Instagram-Followern, macht das zum Beispiel.
Sie hat jetzt auch so eine kleine Serie, die heißt Women in Classical, wo sie eben auch Künstlerinnen vorstellt, sich mit denen unterhält. Und das hat übrigens nicht erstaunlich meistens unter 10.000 Klicks, ja. Aber sie nutzt eben auch ihre eigene Bekanntheit, um wirklich andere zu propagieren. Das finde ich großartig.
Zahlenmäßig bleiben solche Posts unter Hochglanz-Strandvideos, ob mit oder ohne Instrument, zurück. Aber immerhin finden auch solche wirklichen Inhalte statt. Und wenn Clips mit oder sogar über Klassik neugierig machen auf das World Wide Classic Web, dann ist ja schon was gewonnen. Und da ist es auch nicht so wichtig, ob es jetzt um Klaviersonaten oder um Schindlers Liste Soundtracks auf der Geige geht.
Nick Sternitzke über die Social Media Stars der Klassik. Das ist der Beginn einer Konzertouvertüre des englischen Komponisten Alfred Hollins, auf der Orgel gespielt und gerade erst als Video auf YouTube hochgeladen von meinem Studiogast Jan Liebermann. 19 Jahre jung, aus Kelkheim im Taunus, wo er aktuell gerade sein Abitur baut. Ich wollte von ihm deshalb als erstes wissen, wo er eigentlich mehr sitzt. Hand aufs Herz, am Schreibtisch oder am Spieltisch der Orgel?
Definitiv am Orgelspieltisch.
Und das verträgt sich auch in der Abiturzeit tatsächlich?
Ja, also wenn man organisiert ist und die Sachen gut strukturiert, dann kann man auf jeden Fall noch sehr gut seinem Übeplan nachgehen.
Du bist ja kein unbeschriebenes Blatt mehr in der Musik, du bist seit einigen Jahren mit Preisen schon dekoriert, hast Wettbewerbe gewonnen, spielst inzwischen sogar international, demnächst geht's nach Belgien, England steht auf dem Plan, Berlin-Konzerte und so weiter. Darüber wollen wir heute gar nicht so sehr reden, auch wenn das natürlich super spannend ist, sondern darüber, dass du eben auch nebenbei noch ein bisschen Social Media machst mit diesem Inhalt, mit klassischer Musik. Und erstaunlich erfolgreich bist damit. Ich glaube, Instagram, sag, wie viele Follower im Moment?
Ich glaube, 47 fast.
47.000, das ist doch schon eine respektable Zahl, weil es gibt ja immer noch dieses Vorurteil, mit klassischer Musik, das ist ja so dröge, da ziehst du keine Leute, zumindest auf diesen Kanälen. Warum glaubst du, hat das bei dir so gut funktioniert?
Mir ist es wichtig, dass ich die Kunst auf einem sehr hohen Niveau präsentiere und die Leute von der Orgelmusik und natürlich von der Kunst im generellen Sinne überzeugen kann. Weil ich finde, dass die Kunst auch leider immer weniger geschätzt wird. Und ich finde, es ist wichtig, dass wir die Leute in dem Bereich schulen, auch im Bereich Kultur und zeigen, was alles mit einem Instrument möglich ist. Und weil die Orgel ja sowieso in meinen Augen das schönste Instrument der Welt ist, möchte ich das ja auch teilen online.
Also das heißt, du setzt voll auf die Kunst selbst und auf die Anziehungskraft dieser Musik und natürlich auch dieses Instruments, was ja ein ganz besonderes ist. Und nicht so, wie es ja nur auch viele tun, die sich da auf den sozialen Netzwerken tummeln, dass sie eigentlich Show machen wollen und das Vehikel ist dann das Klavier oder eben die Orgel auch.
Also ich finde, ich glaube, es geht um ein gewisses Gesamtpaket, was man braucht, um in Social Media erfolgreich zu sein. Also ein Punkt ist natürlich die eigene Authentizität. Wenn sich jemand verstellt, dann merkt man das ja ganz bestimmt auch. Mhm. Ich bin immer ich selbst, ich bin natürlich und wenn man die Videos anschaut, dann hoffe ich, dass man das auch merkt. Ich bin ein sehr fröhlicher Mensch und diese Fröhlichkeit, die möchte ich ja auch in der Musik rüberbringen, dass meine Kunst natürlich wirkt, dass ich einen leicht zugänglichen Zugang schaffe für Menschen, die sich in Orgel auskennen, aber auch natürlich für die Menschen, die mit Orgel bisher noch nicht so viel zu tun hatten. Und natürlich, dass wir die Kunst in den Vordergrund stellen. Und wenn man das alles schön miteinander einbindet, dann glaube ich, dass das eigentlich immer funktionieren muss.
Du bist auf YouTube, Instagram, aber nicht auf TikTok, stimmt das?
Auf TikTok bin ich nicht, nein.
Aha. Ist das sind dir die Schnipsel zu klein und die Umgebung zu wenig ernsthaft für das, was du zu sagen hast?
Das weiß ich gar nicht mal. Ich hatte nur mit Instagram, also Facebook war, glaube ich, die App, mit der ich angefangen habe. Und Instagram hatte ich immer noch nebenbei, aber eher als Schulkanal, wo ich mal ein Urlaubsbild gepostet habe oder irgendwie am Strand gelaufen bin. Und irgendwann habe ich dann gesagt, ja, wenn du das auf Facebook schon die letzten 2 Jahre gemacht hast und das funktioniert gut, warum fängst du denn nicht einmal auf Instagram an? Und das habe ich mir jetzt auch langsam, aber stetig aufgebaut. Und wenn ich jetzt schon 2 relativ gut erfolgreiche Kanäle habe, weiß ich nicht, ob ich noch Lust habe, wieder von ganz vorne anzufangen mit TikTok. Es müsste auch ohne gehen, hoffentlich.
Ja. Nur haben ja noch nicht alle bei dir vorbeigesurft. Also vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, was sieht man, wenn man auf deinen Kanal geht oder den abonniert?
Also ich zeige gerne kurze Ausschnitte oder eine Minuten-Ausschnitte von Stücken, die ich momentan spiele oder die ich hochgeladen habe auf YouTube als gesamtes Video oder an Orgeln, an denen ich noch konzertieren werde oder schon bereits konzertiert habe. Und vor allem finden sich auf meinen Social-Media-Kanälen Fotos von Konzertreisen, von Konzerten und Konzertankündigungen, dass ich Leute beispielsweise darüber auch informieren können, ein Stück weit, wo ich spiele und dass vielleicht sich dann ein neuer Kontakt ergibt.
Wann war so der Moment, kannst du dich erinnern, wo du gemerkt hast, so ups, das geht jetzt irgendwie durch die Decke hier, ich habe hier jeden Tag mehr Follower?
Das ist eigentlich passiert mit der Badinerie damals. Ich hatte die Badinerie hochgeladen, eine Transkription von Jean Guillou. Und die Badinerie ist also ja ein
Bach
Stück,
ursprünglich, genau, ja, und auch nicht, nicht für Orgel geschrieben.
Richtig, ja. Aber die Badinerie ist ja jetzt das perfekte Beispiel für einen Popsong der klassischen Musikszene. Jeder kennt die Badinerie genauso wie Bachs Air oder die Toccata und Fuge in D-Moll. Das sind ja ikonische Stücke, die wirklich jeder kennt. Und wahrscheinlich war das auch der Grund, dass sich Leute damit identifizieren konnten, dass die Leute das spannend fanden. Natürlich ging es auch um die Location. Das habe ich damals in der Berliner Philharmonie gespielt. Natürlich auch ein sehr ikonischer Ort. Und man hat ganz gut gesehen, was alles gleichzeitig passiert. Man hat gesehen, was meine Hände gemacht haben und man hat gesehen, dass ich gleichzeitig auch noch sehr virtuos im Pedal unterwegs bin. Und viele Leute haben auch in den Kommentaren geschrieben, oh, ich dachte gar nicht, dass ein Organist so viel mit den Füßen auch noch machen muss. Und dann konnte ich den Leuten direkt zeigen, die Orgel, das ist kein Klavier, sondern es geht genau dasselbe passiert auch in den Füßen mitunter.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt ja ein paar Organistinnen und Organisten, die recht erfolgreich sind auf Social Media. Und es könnte, hatte ich so das Gefühl, auch damit zu tun haben, mit diesem Motorischen. Also wenn man das von der Seite so filmt, während man spielt, da passiert ja mit Händen, mit Füßen alles Mögliche. Und man fragt sich irgendwann, wie kriegt er das hin?
Nee, stimmt. Die Orgel hat einen überwältigenden Aspekt. Nicht nur in ihrer Klangfülle, in ihrem Volumen, in ihrer Größe, und natürlich dann auch noch beim Spielgefühl, weil alles im Blick sein muss. Man muss sich Gedanken machen, was kommt jetzt als nächstes und wann wechsle ich die Registrierung. Ich muss mit den Füßen permanent spielen. In den Händen passiert natürlich auch dauernd irgendetwas. Und das macht es natürlich auch super interessant.
Und das nicht nur wie beim Klavier auf 88 Tasten, sondern wenn man da hinguckt, da gibt es dann 3, 4, 5 Manuale, heißt das dann? Ne?
Richtig, diese, genau.
Also die man praktisch übereinander spielt, das ist ja auch für einen Laien erstmal verrückt, das anzuschauen. Ja.
Richtig, es gibt schon viel zu tun. Also
unser Thema heute ist ja die Präsentation des Ganzen dann auf Instagram zum Beispiel. Deshalb nochmal zurück zu diesem Medium, das ja sehr schnell und sehr flüchtig ist und aber sehr effektiv sein kann, wenn man es richtig macht. Hast du das dann irgendwann auch mal angefangen, so richtig zu lernen oder macht man sowas nach Gefühl? Also gibt es da so auch die Do's und die Don'ts, wenn man da irgendwie gehört und gesehen werden will?
Also ich glaube, der Anfang ist bei jedem ja immer erst einmal ausprobieren. Und dann nach einer Weile wird man schon langsam da drin auch geschult und man weiß, was man machen muss und beispielsweise ist die beste Zeit, einen Post hochzuladen, eben nicht um 6 Uhr morgens, wenn alle aufstehen, weil da gibt es noch andere Sachen zu tun, ja, oder mittags, wenn alle Leute essen, ja. Am besten ist es eigentlich Richtung Abend, wenn die Leute vom Feierabend beispielsweise zu Hause sind, schon gegessen haben und dann eben den Abend mit Fernsehen oder Handy ausklingen lassen. Deswegen, die Aufrufzahlen in dem Bereich, die sind da deutlich höher. Und Instagram hat ja auch sogenannte Analytics, wo man dann sehen kann, welcher Post in welcher Zeit sehr gut funktioniert hat, wann die meisten Zuschauer auf Instagram online waren, aus welchen Ländern die meisten Leute zugesehen haben. Und damit kann man sich ja so ein paar Sachen zurechtspielen. Was auch wichtig ist, ist, dass man mit anderen großen Künstlern oder mit Institutionen zusammenarbeitet, die natürlich auch eine größere Reichweite haben. Oder wie auch wir hier das im Radio machen, doch etwas analoger, auch wenn es Rundfunk ist. Ja,
dass also man die Cross-Promotion ist auch wichtig.
Richtig, dann, Promotion ist wichtig.
Du hast gerade von den Analytics gesprochen, also wo man nachvollziehen kann, wer einen wann wo aufruft. Hast du das mal nachverfolgt, wo dann die meisten deiner Fans sitzen?
Das ist doch sehr international. Also ich glaube, Deutschland ist noch nicht mal auf Platz 1. Ich glaube, Amerika ist schon immer irgendwie der Spitzenreiter gewesen. Viele Leute schauen jetzt auch von England zu, vielleicht auch, weil ich jetzt mehr und mehr Konzerte in England auch spiele. Frankreich, weil die Orgelkultur ja dort auch recht groß ist. Die Niederlande sind im Moment auch sehr gut dabei, Italien, auch Asien, Korea, China, Japan, also ist eigentlich sehr international. Das ist ja auch das Schöne von Social Media, dass man die Kunst auf einer unglaublich großen Bühne zeigen kann und als Plattform nutzen kann, um Menschen zu verbinden, Menschen zu begeistern von der Musik. Und das finde ich ja den schönen Aspekt da dran.
Und Social Media heißt ja zumindest in der Grundidee nicht nur senden, sondern auch empfangen. Und das heißt ja kommunizieren. Ja. Gehst du direkt in die Kommunikation mit Usern, mit Followern, die dir zum Beispiel schreiben? Antwortest du da? Weil das ist ja auch ziemlich aufwendig, stelle ich mir vor.
Das stimmt. Ich versuche eigentlich schon immer zu antworten. Es gibt natürlich ganz viele Reactions. Beispielsweise kann man als Schnellfunktion auf eine Story oder einen Post irgendein Emoji schicken. Und das ist natürlich, das machen sehr viele. Und deswegen, wenn ich beispielsweise was Neues gepostet habe, dann finden sich am nächsten Morgen hunderte von diesen Emojis in meinem Postfach. Deswegen muss man da etwas schneller durchgehen und man darf sich nicht verzetteln. Man muss schon konkrete Zeiten auch haben, wo man das Handy dann weglegt, weil das einfach so viel ist. Aber trotzdem ist es mir wichtig, alles durchzugehen, weil ich liebe es, neue Menschen kennenzulernen und auch mit Menschen zu interagieren, ob fern und nah. Und natürlich kommen auch über Social Media viele Konzerteinladungen. Und es ist doch super, wenn man Leute auch durch Social Media abholen kann und auch zeigen kann, kommt mal ins Orgelkonzert, schaut euch das an, vielleicht gefällt es euch ja. Und Social Media ist ja der wichtigste Weg, um auch die jungen Leute später in die Konzerte zu holen und die jungen Leute von der Kultur zu überzeugen, dass eben in Zukunft die Konzerte immer noch gut besucht sind oder sogar vielleicht besser.
Jan, du bist jetzt gerade 19 Jahre alt, machst Abitur. Was sind so deine Pläne? Wie soll es denn weitergehen danach für dich?
Also ich beginne jetzt im Oktober mein Studium in München und nebenbei mache ich natürlich immer weiter Konzerte. Und Social Media ist ja auch ein sehr fruchtbarer Boden, wo ich die Leute vielleicht ins Konzert holen kann, wo sich neue Connections ergeben, wo ich neue Leute kennenlerne oder neu eingeladen werde beispielsweise. Und ich möchte einfach überall in der Welt möglich die Kunst zeigen, auf tollen Instrumenten spielen, Leute kennenlernen, die Kulturen kennenlernen. Und ich glaube, das ist ein schönes Ziel.
Sagt Jan Liebermann, Organist aus Kelkheim mit großen Plänen. Vielen Dank für den Besuch im Studio.
Danke dir.
So klingt Human Universe, das Titelstück des Albumdebüts von Hayato Sumino. Der in New York lebende japanische Pianist ist auf YouTube auch unter dem Namen Katin bekannt. Das Rheingau Musikfestival hat ihn gerade zum zweiten Mal in Folge eingeladen. Jan Tussing über einen jungen Mann, der wie kein anderer den Bogen spannt zwischen der Social-Media-Welt und den echten großen Konzertsälen.
Hayato Sumino, Pianist, Komponist und YouTube-Star. Hayato Sumino begeistert vor allem junge Menschen. Mit 29 hat er mittlerweile 1,3 Millionen Follower auf YouTube. Ob mit Billie Eilish, Jazz oder Klassik, Hayato Sumino ist eine Sensation in der konservativen Klassikwelt. Dabei ist er überhaupt kein Selbstdarsteller. Er ist nämlich mit dem Internet groß geworden.
Especially during pandemic time, COVID time.
Vor allem während der Corona-Pandemie 2020 sollte ich viele Konzerte in Japan spielen. Aber sie wurden alle gecancelt. Wir mussten zu Hause bleiben. Da habe ich beschlossen, vermehrt YouTube-Videos zu produzieren.
To create more YouTube-Content.
Hayato Sumino spielt genreübergreifend und erobert schnell auch die Welt der Klassik. Sein Sound kommt, wie er sagt, direkt aus seinem Herzen. Mittlerweile spielt er mit renommierten Orchestern auf der ganzen Welt.
My mom was piano teacher.
Meine Mutter war Klavierlehrerin. Darum hatten wir praktischerweise ein großes Piano bei uns zu Hause. Ganz natürlich habe ich dann mit 2-3 Jahren angefangen, darauf zu spielen. Ich fand das interessant.
Ja, I found that interesting.
Und habe weitergemacht. Als ich 6 war, habe ich dann auch bei anderen Lehrern Unterricht genommen.
Piano under different teacher at the age of 6.
Und dann der Widerspruch. Hayato Sumino entscheidet sich nicht, mit dem Klavier weiterzumachen und geht auch nicht aufs Konservatorium, sondern er studiert Mathematik und Informatik. Er glaubt nicht an sich und an die Möglichkeit, mit Musik Geld verdienen zu können. Aber natürlich übt Sumino weiter. Mit 23 dann der Wendepunkt. Hayato Sumino gewinnt Japans größten Musikwettbewerb. Erst jetzt traut er sich, die Karriere als Pianist anzugehen.
Music is not just expressing inner.
Musik drückt nicht nur eine innere Emotion aus, sondern auch etwas, was über das Menschsein hinausgeht. Und genau das ist Musik für mich.
Music is more than that to me.
Diese Idee hat er jetzt in ein Konzeptalbum gepackt. Titel Human Universe. Darin kombiniert er eigene Kompositionen mit Musikstücken anderer Künstler, in denen er genau das findet. Die Verbindung zwischen innerer Gefühlswelt und der Weite des Universums.
I felt I can express anything I want.
Ich fühlte, dass ich alles ausdrücken konnte, was ich wollte. Und zwar mehr als mit Worten. Immer wenn ich in den Konzerthallen mit ihrer wunderbaren Akustik gespielt habe, war ich wirklich zufrieden. Das war die Motivation für mich, weiter zu üben.
My motivation to keep practicing.
Hayato Sumino, herausragend, vielseitig, ein echter Musikpoet.
Klassische Musik in der Social-Media-Welt, das war unser Thema heute. Mein Name ist Martin Kersten.